NZZ Akzent. Es sieht aus wie eine Anime-Serie. Eine aufgehende Sonne, japanische Schriftzeichen, ein grinsendes Gesicht mit so violetten Haaren. Und dann erscheint ein Mann im Bild. Schick rausgeputzt, in Anzug und mit einer leuchtenden orangen Krawatte. Japan sei im Wandel, verkündet er. Die Wirtschaft schrumpfe, die Löhne auch. Und immer mehr Ausländer kämen nach Japan, die Freiheit und Würde der Japaner bedrohten. Der Mann, der da spricht, das ist Sohei Kamiya. Und das Video, das hat er für seinen Wahlkampf produziert. Er sagt darin, dass seine Partei eine Politik machen würde, die die Japaner an erster Stelle setzt. Die Japaner zuerst. Katrin, da war jetzt nicht sonderlich kreativ. Ist das jetzt einfach der Donald Trump aus Japan?
Ja, sozusagen. Also das sagte auch selbst Sohei Kamiya, sagt, er sei ein großer Bewunderer von Donald Trump und inspiriert sich auch ganz klar von seiner Politik.
America first.
Genau, von America first. Und er ist damit ja nicht allein mit dieser Vorstellung und Idee, weil seine Partei hat gerade bei den Oberhauswahlen vor wenigen Tagen einen großen Sieg errungen. Also die haben sind von einem Sitz auf insgesamt 15 Sitze. Und das war eine große Überraschung. Für seine Partei war das natürlich ein herausragender Erfolg und auch für seine Strategie. Also er ist eigentlich ganz anders, als man sonst das politische Establishment kennt aus Japan. Das ist eine ganz junge Partei. Die gibt es erst seit knapp 5 Jahren und sie ist auf YouTube entstanden.
Der Aufsteiger Sohei Kamiya bringt Japans regierende Parteien ins Schwitzen. Welche Ideen er für sein Land hat und wie Populismus in Japan funktioniert, darüber spreche ich mit Ostasien-Redaktorin Katrin Büchenbacher. Ich bin Alice Grosjean. Kamiya ist also bekannt geworden auf YouTube. Aber Katrin, ehrlich gesagt, ich habe mir seine Videos natürlich auch angeschaut. Die wirken alle irgendwie sehr förmlich. Also es ist jetzt nicht so der klassische Influencer-Content. Was zieht denn daran so, dass er trotzdem fast 500.000 Follower hat?
Ja, er sieht sich, beschreibt sich auch nicht als Influencer, obwohl er das ist, das ganz klar. Aber er sieht sich als eine alternative Informationsplattform, also eine Art Alternativmedium. In seinen Videos geht es sehr oft um geschichtliche Themen, gesellschaftliche, politische, um große Fragen, große Strategien, zum Teil Verschwörungstheorien. Der Name des Kanals deutet auch schon darauf hin. Er nennt ihn Channel Grand Strategy.
Also die große Strategie.
Mhm. Ja.
Und er sitzt da auch wirklich immer mit Gästen an einem Tisch, ganz brav, vor einer weißen Wand, also eigentlich sehr unspektakulär visuell gesehen.
Ja, aber umso spektakulärer inhaltlich.
Über was sprechen Sie da in diesem Beispiel?
Es geht um LGBT, also um den Begriff, um was das überhaupt sein soll. Und dieser sogenannte Experte gibt dann eine Definition ab. Also er sagt LGBTQ und dann L steht für Lesbien und das sei ein Mann, der sich physisch und mental als Mann definiere, aber auf Frauen stehe.
Ja.
Also, muss man ein bisschen nachdenken, aber es macht irgendwie nicht so Sinn.
Nein, er versteht das offenkundig selbst nicht ganz. Und dann geht es weiter und er spricht über LGBT, über ihre Themen und er diskreditiert die Bewegung. Es ist also sehr viel Meinungsmache, die Fakten sind nicht immer ganz korrekt. Mhm. Es geht aber nicht nur um diese ganz großen Fragen, um die Politik und so weiter, sondern er wird auch manchmal persönlich und teilt zum Beispiel die Geburt seines Sohnes. Dann ganz nahe zeigt er sich mit dem Neugeborenen auf Instagram und in seinem Blog hat er dann auch erklärt, wie er und seine Frau sich auf die Geburt, also auf die Empfängnis vorbereitet haben sozusagen, also was sie genau gegessen haben.
Was haben sie gemacht?
Ja, er nennt dann auch so Nahrungsergänzungsmittel, die er genommen hat, irgendwie so Mikroorganismen und verkauft die dann direkt auch also an seine Follower.
Er scheint also verstanden zu haben, wie man als Influencer gutes Geld macht. Aber wie ist er dann von da in die Politik gekommen?
Ja, das ist sehr interessant, weil Sohei Kamya ist kein Politiker im klassischen Sinne. Also seine Eltern haben einen einfachen Supermarkt geführt in Osaka, ist also nicht in eine politische Familie hineingeboren worden. Und er hat dann auch nach dem Studium, er hat ja kurz als Lehrer geschafft, dann ist er eingestiegen in diesen Supermarkt als Filialleiter. Und zwar wollte er ihn retten vor dem Konkurs, es ist ihm aber nicht gelungen. Er ging dann bankrott, dieser Supermarkt, und das war ja eine Tragödie für die Familie. Mhm. Und später hat er gesagt, das hat ihn dann dazu bewegt, in die Politik einzusteigen. Mhm. Er war dann auch zuerst Teil der Liberal Democratic Party, der LDP.
Das ist die größte Partei in Japan.
Genau. Hat dann auch auf nationaler Ebene kandidiert, ist dann aber gescheitert. Mhm. Und dann kam ihm etwas gelegen, das war die Corona-Pandemie. Also er hat eigentlich dann die Partei gegründet im Jahr 2020. Und zwar, weil er gemerkt hat, dass er jetzt extrem viel mehr Zulauf bekommt plötzlich. Und zwar durch die Leute, die das Impfen kritisch sahen. Also wie bei uns gab es ja auch diese Impfgegner und Maskengegner. Und die gab es auch in Japan. Dadurch erzielte er ziemlich schnell dann mit dieser sehr jungen Partei Erfolg im ganzen Land. Also 2022 zog Sohei Kamya ins Oberhaus ein. Das ist eine der zwei parlamentarischen Kammern in Japan. Und eben jetzt bei den Wahlen jüngst haben sie diesen Einsitz auf 15 vergrößert.
Kamya spricht da zu seinen Fans, steht mit hochgekrempelten Ärmeln auf einer kleinen Bühne in Tokio. Und wenn du mich fragst, der wirkt noch recht charismatisch.
Ja, das schafft er definitiv, dieses Gefühl zu wecken. Also er ist noch relativ jung, also er ist noch keine 50, kleidet sich gut, hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht und er wirkt so dynamisch, ja eigentlich ganz anders als so dieses verkrustete, eher ältere politische Establishment, das man so kennt aus Japan. Und dass er so gut ankommt, hängt natürlich nicht nur mit seiner Wirkung, seinem Aussehen zusammen, sondern auch mit den Themen, die er anspricht. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist seine klare Haltung zur japanischen Ausländerpolitik. Also er sagt hier, dass seine Partei, Sansaito, keine Ausländer diskriminieren wolle und es ginge ihm auch nicht darum, eine Spaltung der Gesellschaft zu erreichen. Aber Sansaito habe sich zum Ziel gesetzt, dass es jetzt zuerst einmal um die Japaner gehen muss.
Aber soweit ich weiß, wohnen doch in Japan gar nicht so viele Ausländer, oder?
Nein, also im Gegenteil. Japan ist eines der entwickelten Länder mit den wenigsten Ausländern. Also auf dem Land hat es unter 1%, in den Städten sind es 3-5%. Also eine sehr strenge Einwanderungspolitik. Zum Vergleich, in Deutschland hat es etwa 15% und in der Schweiz etwa 27%.
Und trotzdem schafft er es, mit diesen Argumenten so anzukommen, obwohl es gar nicht so viele Ausländer gibt überhaupt.
Ja, also es gibt zwar nicht viele, aber es gibt mehr als auch schon. Also der Ausländeranteil hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Und es ist jetzt im politischen Diskurs dominiert die Frage, ob Japan mehr Migration zulassen soll. Weil das Land steht vor einer demografischen Krise. Es gibt immer weniger Junge im arbeitsfähigen Alter. Und in gewissen Sektoren sagen dann auch Wirtschaftsexperten, dass Japan Migration brauche, wenn es noch weiter wirtschaftlich wachsen wolle.
Was ist denn in den Augen der Partei genau das Problem mit den Ausländern?
Also das Problem, das Sansaito sieht, ist, dass Ausländer sich vielleicht nur schwer in die japanische Gesellschaft integrieren können. Und dieser Diskurs wird auch verstärkt dadurch, dass wenn immer irgendwas schief läuft mit den Ausländern, also sei es ein Kurde, es gibt diese kurdische Minderheit in Japan, der illegal sich im Land aufhält, oder diese Idee, dass die Chinesen Apartments kaufen in den teuren Städten wie Tokio oder ganze Landstriche im Norden Japans auf Hokkaido, also all das, ja, nährt dieses Narrativ, dass es da immer mehr Ausländer gibt, die sich zum Teil nicht integrieren können, nicht an die Regeln und Gesetze halten in Japan.
Wir hören hier noch ein Beispiel von einem Mann. Über was beschwert er sich genau? Was sagt er?
Er sagt, dass viele ausländische Besucher halt die Regeln nicht kennen würden in Japan und zum Beispiel im Stadtteil Ginza von Tokio, dass die einfach überall sich hinsetzen würden, zum Beispiel auf die Treppen. Und dass das einfach nicht gut aussehen würde und die Japaner sich dann darüber nervten.
Also ganz viele soziale Regeln, die nicht eingehalten werden und das stört ihn.
Ja, genau. Also es stimmt schon, also Japan ist eine Gesellschaft, die sehr viele ungeschriebene soziale Regeln und Normen kennt. Und man dann, wenn man sich dann nicht daran hält, dann sehr schnell auffällt, negativ. Ja, es ist vielleicht ein bisschen wie in der Schweiz, wenn man den Apfel entsorgt an einem Sonntag und die Nachbarn sich nerven. Aber in Japan ist es noch viel extremer, dass es ganz viele solche Verhaltensregeln gibt im Alltag. Ich war selbst einmal in Japan und es gibt tatsächlich Bars und Restaurants, wo ein Schild angebracht ist, wo draufsteht Japanese only oder
also wo Touristen,
no foreigners allowed oder so. Also,
wo Touristen gar nicht erst rein dürfen.
Genau, also da ist zum einen auch ein Bedenken, dass man sich gar nicht unterhalten kann auf Englisch oder so mit den Touristen, aber vielleicht die Erfahrung, dass sich manche daneben benommen haben oder halt wirklich auch Rassismus, oder der dahinter steckt.
Also es gibt viele Japaner, die stören sich also an den eigentlich wenigen Ausländern, aber auch Touristen im Land. Und die aktuelle Regierung macht im Moment jetzt aber eher eine ausländerfreundliche Politik, hast du gesagt. Ist denn der Wahlerfolg von Sohei Kamiya in dem Sinn auch eine Abstrafung der Regierung?
Ja, ganz klar. Das ist ganz klar eine Schlappe für die regierende LDP. Diese macht zwar noch keine ausländerfreundliche Politik, die diskutiert die Idee erst. Aber die LDP, die regiert in Japan nun schon fast durchgehend seit 70 Jahren. Und die hat jetzt unter anderem wegen dem Wahlerfolg von San Seito die Mehrheit verloren im Oberhaus.
Was ist diese Stimmung, die irgendwie jetzt diesen Shift verursacht haben könnte?
Es gibt schon bei gewissen Bevölkerungsgruppen ein Empfinden, dass Japan sich in der Krise befindet oder zumindest in der wirtschaftlichen Stagnation. Also die Preise sind teuer geworden, die Löhne sind stagniert und San Seito holt diesen Frust, diesen real existierenden Frust mit den aktuellen Verhältnissen ab. Das sind zum Teil Leute auf dem Land, aber auch alleinstehende Männer zwischen 30 und 50.
Wie holt er die ab? Mit welchen Botschaften?
Also ganz klar mit einer nationalistischen Botschaft, also mit der Erzählung von dem großen Reich Japan, das jetzt wieder zur ehemaligen Größe zurückfinden muss. Er hat zum Beispiel Ideen fürs Bildungssystem. Mhm. Er möchte, dass dort in der Geschichte wieder weniger kritisch mit der imperialen Vergangenheit, mit der japanischen Rolle im Zweiten Weltkrieg und so weiter umgegangen wird, dass also wieder mehr Nationalstolz und Patriotismus gefördert wird. Er möchte auch, dass Japan eine echte Armee hat, die sich auch so nennen kann. Und er möchte auch, dass Japan eigene Atomwaffen hat und sich unabhängig von den USA selber verteidigen kann. Mhm. Das sind so zum Teil klassisch rechte Themen und Anliegen auch. Er sagt auch, die Frauen, das ist zwar gut, dass die Wirtschaft und so, dass sie integriert seien, aber sie dürfen doch auch wieder träumen vom Hausfrau und Mutter sein.
Also schon auch wieder so ein bisschen die Vorstellung davon auch, dass es früher besser war.
Ja, genau, dass es früher besser war, dass Japan wieder japanischer werden müsse und zu seinen traditionellen Werten zurückfinden müsse. Wie zum Beispiel, das ist sehr populär, er schlägt vor, dass die Manga-Industrie wieder stärker gefördert werden soll, dass dort die Löhne wieder wachsen sollen und dass die Manga-Zeichner nicht mehr so eingeschränkt sind von Debatten wie, ob sie sich zu sexistisch jetzt ausdrücken würden oder...
Dass auch die Manga-Industrie von der politischen Korrektheit befreien.
Ja, genau, das fordert er und das kommt schon bei den jungen Wählern an, zum Teil diese Ideen.
Das hört sich jetzt in der Art, aber auch inhaltlich doch sehr nah an Donald Trump an. Was würdest du denn sagen, wie gut ist dieser Vergleich mit Donald Trump überhaupt?
Er passt schon, grosso modo. Also, er ist nicht so ein Klamauk wie Donald Trump, muss man sagen. Also, er ist schon sehr japanisch und drückt sich eher gewählt aus und leise und er lächelt ja auch immer, ist so sanft im Charakter.
Flucht er?
Nein, also er nutzt auch immer die formelle Sprache in Japan und gleichzeitig hat er auch sehr autoritäre Züge. Also er hat zum Beispiel Ideen, dass die Verfassung neu geschrieben werden müsse und dann individuelle Freiheiten sollen da einfach rausfallen, weil es soll ja ums Kollektiv gehen, um Japan, um die Nation. Mhm. Aber auch selber, also wie er die Partei führt, er hat da 2023 den Parteivorsitz an sich gerissen und mehrere seiner Mitstreiter dazu gedrängt, die Partei zu verlassen. Und Anlass war ein Skandal, also eigentlich, dass ans Licht gekommen ist, dass seine Sekretärin Suizid begangen hat. Und zwar, weil Familienmitglieder haben dann gesagt, er habe sie sehr gemobbt, also scharf kritisiert und immer wieder vor versammelter Menge unter Druck gesetzt, heruntergeputzt. Den Skandal konnte er aber dann für sich nutzen, um die Macht zu konsolidieren in der Partei. Also ja, er ist ein sehr radikaler Mensch mit radikalen Ideen und hat natürlich auch sehr viele scharfe Kritiker in Japan. Mhm. Das ist nicht so, dass er jetzt einfach...
dass alle ihm hinterherlaufen.
Genau, nein, überhaupt nicht. Eben, also seine Partei ist noch sehr klein. Aber es ist nicht zu unterschätzen, dass sich ein Großteil der Bevölkerung in Japan wirklich eine Veränderung wünscht. Und deswegen, San Saito und Sohei Kamiya, muss man auf jeden Fall in Zukunft beobachten.
Vielen Dank, Katrin, für diesen Einblick nach Japan und schön warst du hier im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war unser Akzent mit Ostasien-Redaktorin Katrin Büchenbacher. Mein Name ist Alice Courgeon. Tschüss!